Ja, guten Morgen. Ihr tut mir ein bisschen leid, weil ihr heute Morgen den Reinhard erwartet habt und jetzt stehe ich hier. Nein, ihr müsst jetzt nicht so tun, als ob. Ich freue mich sehr, dass es Ulrike wieder besser geht und bin gerne eingesprungen. Der Reinhard hat sich wie immer wahrscheinlich auch zu viel vorgenommen an Termin. Ja, ihr habt aber einen Vorteil auch dabei. Ich hatte nicht viel Zeit zum Vorbereiten, deswegen wird es nicht so lang wie üblich. Und gibt auch nicht so viele Folien wie üblich. Also von daher, vielleicht ist das auch ein Modell für die Zukunft. Bitte? So, jetzt bin ich noch die Lampe. Ich wusste schon mal, wo es ist. Hast du gut versteckt, Günther. Ja, ich habe lange mit dem Thema, mit mir und mit dem Thema gerungen. Und dann hatte ich das Gespräch mit der Heide über den Gottesdienst und dann sagte die mir, ja, man könnte ja vielleicht über das Thema Gott mein Fels was machen, weil der heutige Sonntag ja, wie eben schon erwähnt, einen entsprechenden Namen trägt. Es ist der Sonntag Estomihi oder mit zweitem Vornamen heißt er Quinquagesime. Warum Estomihi? Das haben wir eben schon gehört, steht im Lateinischen abkürzend für sei mir und deutet auf den Psalm 31, Vers 3 hin. Sei mir ein Fels, das haben wir eben schon gehört. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Und warum heißt er mit zweitem Vornamen Quinquagesime? Wer weiß das? Bitte? Ach, da steht's. Passiert mir in der Vorlesung auch immer eine Frage. Ich weiß nicht, Studenten trauen sich nicht zu antworten, weil es ihnen zu blöd ist. Klar. Gut, es sind noch etwa 50 Tage bis Ostern. Und deswegen hat der Sonntag im Jahreskreis der Sonntage diesen Namen. Ja, ups, zu früh. Ich möchte der Frage nachgehen, das habe ich noch nie so länger drüber nachgedacht, warum Gott so oft als Fels bezeichnet wird in der Bibel und was das möglicherweise für uns zu bedeuten hat. Ich habe mal gegoogelt, geht ja heute alles ganz leicht. In der Lutherbibel taucht der Begriff Fels 135 Mal auf. Vor allem in den Mosebüchern, bei Samuel, in den Psalmen, beim Propheten Jesaja und beim Propheten Jeremia, aber auch im Neuen Testament. Interessant fand ich vor allen Dingen auch die Verbindungen zwischen Neuen und Alten Testament, die wir da sehen können. Ja, was verbinden wir mit einem Felsen? Wer möchte was sagen dazu? Einfache Frage. Fels ist unverrückbar und massiv. Dankeschön. Das kennt ihr ja auch schon. Ja? Stabilität. Mal gucken, das wird bestimmt an der Wand abprallen da. Oh. Uiuiui. Entschuldigung. Gut, was haben wir noch? Erfordert Mühe raufzukommen. Und manchmal noch viel schlimmere Mühe, wieder runterzukommen, heil. Bitte? Stärke und Härte, genau. Also ich sehe schon, ihr habt euch gut vorbereitet. Ja, ein Fels ist groß, ist hart, ist unverrückbar, steht im Weg, ist haltgebend, ist eindrucksvoll, ist stark, ist aber auch kantig, wuchtig, schwer zu erklimmen, fordernd, kalt und gefährlich. Zur Zeit Davids und auch zur Zeit des Neuen Testaments war der Berg der Inbegriff des Unveränderlichen, des Festen, des Fixen. Schließlich kannte man noch kein Dynamit. Berge konnte man nicht so einfach wegschaffen. Ein Fels, vor allem auch eine Felsenhöhle, gibt Schutz vor den Unbilden der Natur, vor Flut, vor Sturm. Ein Fels ist das ideale Fundament für jedes Gebäude, auch wenn es schwierig ist, es auszugraben. Du weißt das sicherlich bestens. Und er liefert Orientierung, weil er weithin zu sehen ist. Selbst nach einem Sandsturm oder bei Hochwasser steht er immer noch am selben Platz. Wir kennen ja sicher das Sprichwort, wie ein Fels in der Brandung stehen. Uns wird sofort klar, dass verschiedene dieser Eigenschaften auch auf Gott zutreffen. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn David, der Beter des Psalms 31, von Gott als seinem Felsen spricht und sich Schutz und Halt, aber auch Führung und Orientierung verspricht. Ich komme zu einem ersten von drei Punkten. Fels als Halt und Schutz in Krisen. Dazu lesen wir Psalm 31, die Verse 2 bis 4. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden, lass mich nie in Schande geraten. Erweise mir deine Treue und rette mich. Neige dich zu mir herab und schenke meinem Rufen ein offenes Ohr. Befreie mich doch schnell aus meiner Not. Sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg. Rette mich, ja, du bist mein Fels und meine Burg. Du wirst mich führen und leiten. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Die folgenden Abschnitte des Psalms werde ich nicht jeweils alle vollständig lesen, da es etwas viel ist. Stattdessen versuche ich, die wichtigsten Aussagen durch Hervorhebungen auf der Folie, so wie hier schon, und durch Zusammenfassung deutlich zu machen. Wem das dann vielleicht zu schnell gehen mag, der kann das ja nochmal in aller Ruhe zu Hause lesen. Wir leben genau wie König David in einer unsicheren Welt, in der sprichwörtlich nur sicher ist, dass nicht sicher ist. Man hat den Eindruck, dass die gesamte Welt ins Wanken gerät und man sich auf nichts mehr verlassen kann. Wir kämpfen mit Naturkatastrophen, Finanz- und Vertrauenskrisen, sehen die Ohnmacht der Politik gegenüber steigender Gewalt, Hunger und Elend in der Welt, müssen damit leben, dass fremde oder eigene Geheimdienste unser privates Lebensumfeld ausforschen. Christen werden in vielen Ländern fanatisch verfolgt. Hasserfüllte Extremisten, auch aus Deutschland, sammeln sich in Krisenherden wie Syrien, verbreiten Angst und Schrecken, begehen Mord und Totschlag. Und in diesen Stunden bahnt sich sogar ein Krieg um die Halbinsel Krim am Schwarzen Meer an. Das ist gar nicht weit weg. Die Krim ist kaum 2000 Kilometer von Jena entfernt. Zwischen der Ukraine und Deutschland liegt nur Polen. Neben diesen allgemeinen und gesellschaftlichen Krisen erleben wir krisenhafte Situationen auch immer wieder im persönlichen Leben und Umfeld. Schwere Erkrankung und Tod eines lieben Menschen, Arbeitslosigkeit, Depression, Überforderung. Wir wollen von David lernen, damit richtig umzugehen. David hat in seinem Leben immer wieder mit wirklich dramatischen Krisen unmittelbar zu tun. In seiner Kindheit schon musste er die Schafe seines Vaters gegen Löwen und Bären verteidigen. Müssen unsere Kinder zum Glück nicht. Als er ein junger Mann war, lag sein Volk mit den Philistern im Krieg und er musste mit dem Riesen Goliath kämpfen, der ihm um ein Vielfaches an Kraft, Erfahrung und Stärke überlegen war. Später wurde er von König Saul gejagt, weil dieser Angst um seinen Thron hatte, zu Recht. Als David dann endlich König war, wurde ihm der Thron von seinen eigenen Söhnen Absalom und Amnon blutig streitig gemacht, Ränkespiele seiner eigenen Ehefrauen inklusive. Wie ging David mit diesen Krisen um? Dies lesen wir im Psalm 31, aber auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament. So heißt es etwa in den Versen 5 bis 9. Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Du bist mein Schutz. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich verabscheue alle, die nutzlose Götzen verehren und ich selbst vertraue ganz dem Herrn. Voller Freude juble ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend, kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen. Du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben, weiten Raum hast du vor mir geschaffen. David konkretisiert zunächst die eher allgemeinen Aufforderungen an Gott aus den ersten Versen, nämlich zu seinen Gunsten zu handeln, befreie mich aus der Falle meiner Feinde in dieser Verfolgungssituation, von der wir schon verschiedene gehört haben. Noch im selben Atemzug beginnt er aber mit einem Loblied auf Gottes mächtiges Handeln. Das ist ein bisschen abgesetzt, wir sehen das hier. Du bist mein Schutz, in deine Hände gebe ich meinen Geist, du hast mich erlöst. Das steht für ihn gar nicht in Frage, dass Gott all dies tut oder vielleicht auch schon getan hat. Man spürt förmlich sein felsenfestes Vertrauen auf Gott, den Felsen. Du bist mein Schutz, du bist mir gnädig, du kümmerst dich um meine Nöte. Du hast mich erlöst, ich habe es eben schon gesagt. Du hast mich vor meinen Feinden verschont und du hast mir viel Platz und Zeit zum Leben und Atmen gegeben. In aller Bedrängnis. Das finde ich sehr beeindruckend und dies lässt mich mein eigenes Vertrauen in Gott hinterfragen. Wie kann es sein, dass Angst und gelegentlich Verzweiflung, Sorgen und mögliche negative Konsequenzen meines eigenen Handelns den riesigen Felsen von Gottes Liebe, Treue, Macht und Vergebung verdecken können? Hier gilt jetzt, das, was grau ist, braucht ihr nicht lesen. Es geht nur um die hervorgehobenen Worte. In den Versen 10 bis 14, die wir hier sehen, wird deutlich, dass David wirklich Grund genug für pure Verzweiflung gehabt hätte. Es geht ihm derzeit noch, wie er betont, wirklich richtig schlecht. Wenn man nur die gelben Worte anschaut, wird das sofort klar. Er wird bedrängt, verspottet, gemobbt. Seine Freunde wenden sich mit Schaudern von ihm ab. Und er hat Feinde, die seinen Tod wollen. Er fühlt sich erschöpft, traurig, voller Kummer und stöhnt über sein ihm durch die Hände rinnendes Leben. Und eigene Sünde raubt ihm die letzte Kraft. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen Stück weit bekannt vor. Wirklich kein schöner Zustand, eine handfeste und existenzielle Krise, die David durchaus realistisch beschreibt, wie wir anderen Texten im Alten Testament entnehmen können. Was fällt einem dabei auf? Er macht Gott keine Vorwürfe oder schreit völlig verzweifelt und orientierungslos um Hilfe, sondern er schildert seine Lage mit schonungsloser Offenheit und großer Nüchternheit. So ist es halt und so fühle ich mich halt. Das ist ein Bericht. Er legt seine Not Gott im besten Sinne hin. In den Versen 15 und 16 finden wir statt des zu erwartenden Jammerns, das wäre dann bei mir gekommen als nächstes, über diese schwierige Situation großartige Lobeshymnen auf Gott, den Felsen. Ich aber, Herr, vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest. Du bist mein Fels, du bist mein Gott, ja. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Diese Aussagen, so die weiteren in den Versen 20 bis 22, die hier nur in Ausschnitten stehen, zeugen von Davids Gewissheit über Gottes Nähe, seine Macht und Gewissheit über sein Eingreifen zugunsten seiner Kinder. Er beschreibt sein Vertrauen und sein Festhalten an Gott. Er dankt für alles Gute, was er empfangen hat, für Gottes Güte, für Sicherheit und Bewahrung und preist ihn für seine Gnade, vorbildlich. In den Versen dazwischen, hier 16b bis 19, bittet David in wenigen Sätzen um konkrete Maßnahmen, ihn aus seiner Situation herauszuretten. Rette mich vor meinen Verfolgern, wende dein Angesicht mir zu, sei gnädig und rette mich, lass mich nicht in Schande geraten, in Kurzform. Zweifel an der Hilfe Gottes scheint er dabei nicht zu haben. Stattdessen, und auch das finde ich bewundernswert, freut er sich schon darauf, dass Lug und Trug im Angesicht Gottes verstummen müssen. Auch in ganz schwierigen Zeiten war David sich Gottes Nähe und Beistand, mach mal eine kleine Klammer, eigentlich immer sicher. Er vertraute auf Gott als einem Felsen, einer festen Burg, wie wir am Anfang gelesen haben und wie es David an vielen Stellen immer wieder betont. Die Vorstellung von Gott als seinem Felsen und nicht irgendeinem war ihm sehr wichtig. Es ist etwas, was sich tief in sein Leben eingeprägt hat. Wenn er seinen Feinden gegenüberstand, berief er sich auf Gott als seinen Felsen. Wenn er Führung brauchte oder er Probleme aufgrund seiner eigenen Sünde hatte, nannte er Gott seinen Felsen. Davon können wir zum Beispiel im Psalm 18, 62, 89 oder 95 lesen. Und deswegen eben die Klammer. Und wenn er einmal doch verzweifelt war und Gott zeitweilig nicht mehr sehen konnte, hat er Gott damit in den Ohren gelegen, Vers 23. Vorher hatte ich noch in meiner Verzweiflung gesagt, ich bin allein gelassen, verbannt aus deinen Augen. Das kennt David auch. Aber du hast auf mein lautes Flehen gehört, schon damals, als ich zu dir um Hilfe schrie. Sehr wichtig, das im Nachhinein zu reflektieren. Gott war schon da, als ich um Hilfe geschrien habe. Ich war nie allein. Die erfahrene Hilfe stärkte sein Vertrauen und mündete dann in den Anforderungen an uns alle oder Aufforderungen an uns alle, wie sie in Vers 24 und 25 stehen. Ihr alle, die ihr zum Herrn gehört, zeigt ihm eure Liebe. Der Herr behütet alle, die ihm die Treue halten. Doch denen, die vermessen handeln, zahlt er ihren Hochmut gründlich heim. Seid stark und fasst neuen Mut, ihr alle, die ihr auf das Eingreifen des Herrn wartet. Nur in dieser Gewissheit, dass Gott ein verlässlicher Fels und eine sichere Burg ist und er alle behütet, die ihm die Treue halten und auf sein Eingreifen warten, konnte David die unmöglichsten Dinge tun, wie zum Beispiel den Riesen Goliath schlagen, Kriege gegen übermächtige Feinde gewinnen, Mordanschläge überstehen, aber auch seine Verfolger verschonen. Denken wir nur an die Szene in der Höhle, als er den rachsüchtigen und irre gewordenen König Saul hätte ermorden können, aber nur einen Zipfel seines Gewandes abschnitt. Er hat dabei aus Gehorsam gegen Gott die Gelegenheit aus der Hand gegeben, seinen Todfeind loszuwerden und den von Gott versprochenen Königsthron zu gewinnen. Ich finde, wir können uns hier mehr als einen Zipfel abschneiden. Gott ist ein starker Fels, auf ihn können wir unser Leben bauen und auf diesem starken Fundament gründen auch wir als seine Gemeinde. Ein zweiter Punkt: Fels als Hilfe bei eigenem Versagen und Schuld. Gott ist nicht nur ein Fels, an dem wir uns bergen können, wenn andere oder die Umstände uns bedrängen, sondern auch dann, wenn wir selbst versagt und Schuld auf uns geladen haben. Bleiben wir weiter bei David, der dies ja auch in Psalm 31 bereits angesprochen hatte. Die letzte Kraft, die ihm geraubt wird durch seine eigene Schuld. Einige seiner großen Lebenskrisen hat er nämlich selbst verursacht. Man denke nur an den Ehebruch mit Bathseba. Nachdem er ein uneheliches Kind mit ihr gezeugt hatte, räumte er ihren Ehemann Uriah auf hinterhältige Weise aus dem Weg, um dies zu vertuschen. Welch ein Irrsinn! Zum Ehebruch kam noch heimtückischer Mord hinzu. Als Folge starb das gemeinsame Kind und David musste erkennen, dass er schwer gegen Gott gesündigt hatte und musste bittere Buße tun. Hinfort gab es in seiner Familie keine Ruhe mehr. Das war die menschliche Folge dieser Schuld. Klingt echt zum Verzweifeln, oder? Aber da David Gott als seinen Fels kennt, kann er auch bei eigener Schuld felsenfest, sprichwörtlich und im Wortsinne, auf die Vergebung durch den Herrn vertrauen. Im Psalm 51 wird dies sehr deutlich. Heute ist der Sonntag der Psalmen, fällt mir gerade auf. Ist ja auch gut. Dieser Psalm ist entstanden, nachdem der Prophet Nathan David klargemacht hatte, welch große Schuld er durch den Ehebruch mit Bathseba und den Mord an Uriah auf sich geladen hatte. Zu Beginn von Psalm 51 bekennt sich David, zu seiner großen Schuld und bittet um Vergebung. Ich lese mal den Auszügen. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Meiner Sünde steht da. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Und dann weiter. Vers 8, du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. Ab Vers 11 wird deutlich, dass David ebenso fest und bestimmt auf Vergebung hofft, wie er auf Errettung aus Not und Krisen hofft. Auch in Auszügen. Lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Beim Weiterlesen habe ich den Eindruck gewonnen, dass David über die alttestamentliche Sicht von Schuld und Sühnopfer bereits ein Stück weit hinausschauen kann. In Vers 15 und noch stärker in 18 und 19 wird deutlich, dass David erkannt hat, dass der Weg zur Vergebung nur über eine tief empfundene Reue und ein zerschlagenes Herz gelingen kann und äußerliche Opfer dies nicht ersetzen können. Auch wenn Jesus hier noch nicht erwähnt wird, sind die neutestamentlichen Elemente der Rechtfertigung durch persönlichen Glauben, Sündenerkenntnis und Bekenntnis und Buße schon zu erkennen. Dasselbe gilt im Hinblick auf den Heiligen Geist, der im Alten Testament so explizit sonst nur noch bei Jesaja benannt wird, an zwei Stellen. Davids Umgang mit seiner Schuld beeindruckt mich noch mehr als alle seine anderen Leistungen, die auch wirklich nicht von Pappe waren. Schließlich hatte er als Gesalbter Gottes einen großen Auftrag und besonders hohe Maßstäbe zu erfüllen. Dass er trotz seiner großen eigenen Schuld, ich vermute mal, dass noch keiner von uns jemand hat umbringen lassen, nicht resigniert aufgab, obwohl er sich wirklich hätte als Versager fühlen können. Das zeigt mir, dass er tatsächlich verstanden hatte, was Buße, Gnade und Vergebung bedeuten. Er hat erkannt, dass Gott ein unverrückbarer Fels ist, auf den er unbedingt vertrauen konnte, auch wenn er selbst schlimm versagte. Er war sozusagen ein geistliches Stehaufmännchen. Nach dem Hinfallen tat er Buße, nahm Gottes Vergebung an, stand wieder auf und machte im Vertrauen auf Gott mit seinem Auftrag weiter. Denn David wusste frei nach einem Schüttelreim: Wenn der Felsen fest ist, können wir auch felsenfest vertrauen, wie es funktioniert. Und ich glaube, davon können wir viel lernen. Das ist ein gutes Rezept. Immer wieder aufstehen, immer wieder zum Kreuz, immer wieder zur Vergebung. Ja, und das führt uns weiter zum dritten Punkt. Jesus, der Fels. In zwei Variationen. Was mir vor meiner Beschäftigung mit dem Thema Fels durchaus neu war, ist, dass auch Jesus Christus im Neuen Testament an zwei wichtigen Stellen als Fels bezeichnet wird. Wem war das sonst noch neu? Dachte ich mir schon, dass ich der Einzige bin. Ja, erster Punkt, Quelle des Lebens. Zum einen wird er im ersten Korintherbrief mit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten in Verbindung gebracht. Paulus schreibt dort, ich habe das hier mal nach der Einheitsübersetzung, da ist es am deutlichsten, 1. Korinther 10, 3 und 4, alle aßen auch die gleiche gottgeschenkte Speise und alle tranken den gleichen gottgeschenkten Trank. Denn sie tranken aus dem lebensspendenden Felsen, der mit ihnen zog, und dieser Fels war Christus. Wir erinnern uns sicher an das Wasser aus dem Felsschlagen durch Mose während der Wüstenwanderung. Als Mose dies beim zweiten Mal aus Zorn gegen das ungehorsame und murrende Volk nicht nach Gottes Anweisung machte, wurde Gott so zornig, dass Mose nicht mit ins gelobte Land ziehen durfte. 4. Mose 20, Vers 11. Ist da unten auch noch mit angegeben. Ich habe mich immer gefragt, warum die Strafe für diese durchaus nachvollziehbare Unbeherrschtheit so groß war. Ich wäre bestimmt noch mehr aus der Haut gefahren als Mose bei diesem Volk. Die von Paulus hergestellte Beziehung zu Christus könnte dieses strenge Verhalten verständlicher machen. Es gibt Ausleger, darunter Pfarrer Wilhelm Busch, die das Schlagen des Felsens mit dem ans Kreuz schlagen Jesu in Verbindung bringen. Der Ungehorsam des Volkes und auch meine Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht. Wegen meiner Sünde wurde er geschlagen. Jesus beschreibt sich selbst als das Wasser des Lebens. Wer davon trinkt, wird nie mehr durstig und ererbt das ewige Leben. Der Fels als Lebensspender. Mit Pfarrer Busch möchte man unserem Volk zurufen, das in der geistlichen Wüste wandert: Kommt zu Jesu Kreuz, dort ist Wasser des ewigen Lebens. Ein zweiter Aspekt, Stolperstein und Fundament möchte ich das mal überschreiben. Die zweite Benennung von Jesus als Fels findet sich im Römerbrief Kapitel 9. Hier sind auch wieder ein paar Auszüge. Hier befasst sich Paulus mit der ihn schmerzenden Frage, warum das Volk Israel mehrheitlich das Evangelium ablehnt, während viele Heiden gerettet werden. Er schreibt da Vers 30 in Auszügen: Die Heiden haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt: An dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Paulus bezieht sich in Vers 33 auf zwei Stellen in Jesaja, Kapitel 8, Vers 14 und 28, Vers 16, wo einerseits vom Fallstrick und um den Fels des Ärgernisses gesprochen wird, andererseits vom kostbaren Eckstein, der ein sicheres und festes Fundament legt. Hier ist offensichtlich Jesus gemeint, der einerseits zum Ärgernis wird, da sich Glaube oder Unglaube und damit Rettung oder Verlorensein an ihm entscheiden. Nur wer ihn im Glauben annimmt, wird gerettet werden. Andererseits bildet Jesus das Fundament des Glaubens und der Gemeinde. Auf ihn können wir das Haus unseres persönlichen Glaubens bauen, wie Jesus selbst es im Gleichnis von dem auf Sand oder Fels gebauten Haus beschreibt. Und wir sollen Jesus als tragfähiges Fundament unserer Gemeinde sehen. Wenn wir uns über Christus und seine Erlösungstat einig sind, stehen wir auf festem Grund und Fels, auch wenn in der Welt um uns herum viele Dinge ins Wanken geraten. Das wünsche ich uns. Amen.